Ja, hallo wieder zurück hier bei unserem Podcast Stadtgespräche. Wir haben einen ganz schönen Marathon an Folgen hinter uns nach Valentinstag und ich kann jetzt Bastian schon mit den Ohren schlackern sehen, weil ich gerade schon den ersten Hinweis rausgehauen habe über das, was es heute geht. Bastian, mein Freund, wie geht's dir denn so?
Ja, moin Alex, mir geht's sehr gut, weil wir ja quasi vom einen Marathon, wie du so schön gesagt hast, in den nächsten starten. Und zwar haben wir uns mal überlegt, dass ihr auch mal wieder ein bisschen Professionalität, neue Gesichter oder neue Stimmen hier zu sehen und zu hören bekommt. Haben wir ja heute mal einen ganz besonderen Gast für euch gewinnen können. Und zwar jemanden, der ja nicht nur einen Marathon in seinem Leben gelaufen ist, wie der Alex, und nicht nur einen für dieses Jahr geplant hat, sondern ich weiß gar nicht, ob er sie noch zählt, aber unzählige auch ganz, ganz erfolgreich absolviert hat. Und ja, man kann schon sagen, eine kleine deutsche Läuferlegende ist. Und damit sage ich mal hallo und herzlich willkommen, lieber Arne Gavius. Schön, dass du hier bei uns im Podcast bist.
Ja, danke. Hallo.
Ja, gerne. Ja, echt mega cool. Du hast uns ja vielleicht das ein oder andere Mal zugehört, vielleicht auch nicht, aber der Alex und ich haben mal ganz uneinnützigerweise gesagt, wir beide dieses Jahr einen Marathon laufen, dann müssen wir auf jeden Fall ja auch mal einen Experten einladen und im Idealfall sogar noch jemanden, der schon mal den New York Marathon gelaufen ist. Aber vielleicht erzählst du mal, bevor wir mit dem ganzen Thema New York und Marathon etc. anfangen, einfach noch mal ein paar Worte zu dir. Wie bist du zum Laufen gekommen? Wer bist du überhaupt? Und von wo sprichst du gerade mit uns?
Ja, also laufen tue ich eigentlich schon seit ungefähr fast 40 Jahren. Ich habe Kinderleichtathletik gemacht, Handball gespielt und irgendwie bin ich immer wieder zum Laufen zurückgekommen. Bin schon mit, glaube ich, 17 Jahren deutscher Meister über 3000 Meter gewesen, also klassische Mitteldistanz. Und irgendwann, ich hatte eine lange Karriere auf der Bahn, habe nebenher Medizin studiert in Tübingen. Ich bin eigentlich gebürtiger Hamburger, aber für Studium und Training bin ich nach Tübingen gegangen. Habe da dann bis 2011 Medizin studiert, habe dann entschieden, Profi zu werden. Und habe dann Silbermedaille bei Europameisterschaften über 5000 Meter geholt. Also war eher auf den Strecken 3000, 5000 Meter zu Hause. Also den Strecken, wo man Spikes anziehen muss und auf der Tatanbahn läuft. Und dann habe ich mir gedacht, okay, 2014, ich kann auch Marathon. Und dann bin ich halt auf die Straße gegangen und habe da wirklich einfach nochmal ein zweites Läuferleben erlebt.
Wenn du sagst, zweites Läuferleben, wie alt warst du, als du deinen ersten quasi Wettkampfmarathon gelaufen hast?
33. Und da ist es halt so.
Das lässt ja noch hoffen bei uns.
Ja. Also mein Alter. Mit 33 ist es so, auf der Bahn, da geht es irgendwann zu Ende. Und ich hatte dann einfach relativ schnell Lust bekommen, Marathon zu laufen. Also ich hatte mir einen Halbmarathon vorgenommen, zufällig in New York. Den bin ich im März 2014 gelaufen. Das war die längste Strecke, die ich jemals in einem Wettkampf gelaufen bin. Und dann kam mir die Idee, hey, du kannst auch Marathon. Ja, und New York war dann halt immer noch so im Hinterkopf, immer gepusht auch fürs Training. Und bin gleich bei meinem ersten Marathon in Manhattan, also in Frankfurt, 2014 bin ich auch unter 2 Stunden und 10 Minuten gelaufen.
Also um das vielleicht einmal kurz für die Zuhörer auch einzuordnen, das sind ja wirklich unfassbare Zeiten einfach. Ne? Also ich bin ja vor 2 Jahren, im Oktober 2019, bin ich meinen ersten Marathon gelaufen und habe den in 4 Stunden und ich glaube knapp 16 Minuten oder gut 16 Minuten oder sowas gemacht. Das heißt, ich habe deutlich länger gebraucht als du, fast doppelt so lange. Gut, jetzt bist du auch der Profi, ich verdiene kein Geld damit. Und der schnellste Mensch der Welt, sozusagen im Marathon, das ist ja Eliud Kipchoge. Ja. Der in Berlin, glaube ich, den schnellsten Marathon bisher aller Zeiten gelaufen ist mit 2 Stunden, 1 Minute. Und ich glaube, es waren 39 Sekunden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und so, um das einzuordnen. Also du bist gar nicht so weit davon entfernt, wobei man natürlich auch sagen muss, als Läufer weiß man, dass 8 Minuten oder 8 bis 10 Minuten ja doch schon eine verdammt lange Zeit eigentlich sind, wenn man über so eine Strecke redet, ne?
Ja, genau. Wir sagen jetzt nicht Minuten, wir rechnen immer halt den Schnitt pro Kilometer. Ja. Und wenn man dann Eliud Kipchoge nimmt, der dann halt so seine 2,53 oder so läuft oder 2,54, ja, und ich dann mit meinen 3,03, das sind fast 10 Sekunden pro Kilometer, das ist schon viel, ja.
Ja, das hat Bastian auch schon mal erlebt, als Bastian das erste Mal mit mir gelaufen ist, als ich in meiner Marathonvorbereitung war. Da hat Bastian nämlich das Laufen angefangen quasi und durfte dann die sogenannten Recovery Runs mit mir machen, die dann aber mal nur so 5 Kilometer waren am Morgen. Und da, ja, Bastians.
Also ich war auf jeden Fall zufrieden mit einem unter sechs und war aber auch dementsprechend erledigt für den Tag. Nur um das mal in den Kontext zu setzen, nur für den normal sterblichen Maßstab.
Oder anders gesagt, für Bastian war es kein Recovery-Lauf.
Ja, aber wenn der Arne hier so sagt, er liegt nur oder er liegt ganze 10 Sekunden hinter dem Kipchoge und das als eine Welt darstellt, die Welt liegt dann, glaube ich, eher zwischen dir und den normalen Läufern, wo das dann irgendwie das Doppelte ist und man ist immer noch ganz ambitioniert unterwegs mit 6 Minuten. Erst recht auf Marathondistanz. Es ist schon, sind schon Welten, das ist total verrückt. Wie hast du denn damals festgestellt, dass du so ein Talent oder so einen Hang zum Laufen hast? Weil das wird dann ja vielleicht auch so ein Stück weit in die Wiege gelegt oder war das alles hartes Training?
Nein, also mein Vater ist Läufer und die ganze Familie war halt in der Kinderleichtathletik bei Hamburger Meisterschaften. Mein Bruder, 4 Jahre älter, der wurde nochmal Hamburger Meister. Meine Schwester, meine Zwillingsschwester auch. Ich natürlich auch. Bei mir, ich habe mal ein Video gesehen von mir, da war ich, glaube ich, 11 oder 12. Und dann denkt man, oh, jetzt die Zielgerade vom 1000-Meter-Lauf. 1000 Meter sind 2,5 Runden auf dem Sportplatz. Und denkt man, okay, jetzt kommt auf die letzten 100 Meter. Auf einmal, oh, da ist ja noch eine Runde. Und ich gewinne das Rennen irgendwie mit 150 Meter Vorsprung. Und da hat man halt schon gesehen, dass ich großes Talent hatte. Hab dann aber irgendwie parallel halt Handball gespielt, weil ich wollte halt eine Mannschaftssportart haben. Einfach diesen Teamgeist. Also war es auch so wie ungefähr beim Fußball. Als man 16 wurde, dann hat man halt einen Kasten Bier mitgebracht, einen Astra-Kasten. Ja, das gehörte dazu.
Ah, der Hamburger kommt durch hier.
Ja, ja, also das war auch schön, weil ich habe mit dem Laufen mal aufgehört gehabt, als ich 13 war. Da hatte ich einfach keinen Bock, weil das halt langweilig ist. Und da muss man ja was machen und trainieren. Und dann aber kam ich über die Schule wieder, also über einen Schulsport. Da gab es Hamburger Kreismeisterschaften der Schulen. Also wirklich was super Kleines. Und da bin ich halt dann ohne Lauftraining, laufspezifisches Training, sondern nur mit Handballtraining unter 3 Minuten den Kilometer gelaufen. Und da wusste ich, okay, ich kann's. Und dann habe ich meinen alten Trainer angerufen, alles wieder aufgenommen und ja. Der Rest ist Geschichte.
So. Der Kasten Astra ist leer, lass mal weitermachen. Läuft immer noch ganz gut. Ja, irre. Also es sind ja auch, wirklich wahnwitzige Zeiten da unter 3 Minuten. Ich glaube, ich habe mal einmal für so einen 5 Kilometer Sprintlauf für mich irgendwie so die 4 vorne stehen gehabt und brauchte danach ein Sauerstoffzelt. Also ich weiß nicht, wie man das auch nur ansatzweise erreichen kann oder das im Bereich des möglichen Machbaren ist. Ich finde das immer noch irre. Also Chapeau auf jeden Fall, dass das so geht und so in jungen Jahren schon. Respekt.
Arne, eine Frage, die mir in dem Zusammenhang kommt, lass uns noch mal kurz zu dem Punkt zurückkommen, wo du sagtest, ja, dass irgendwie das mit dem Laufen, das läuft auch länger bei dir, nicht nur auf den kürzeren Distanzen, sage ich mal. Was ich so gelernt habe, als ich mich darauf vorbereitet habe, ist, oder was ich immer wieder auch so gelesen habe, ist immer so dieses so, wenn du brauchst deinen Grund, du brauchst den ultimativen Grund dafür, dass du dich wirklich so lange quälst, weil der Marathon selber, also diese gut 42 Kilometer, die man da läuft, das ist ja nicht alles. Da kommt ja ganz viel Training da vorne dran, sonst macht man das nicht. Das kannst du nicht aus dem Stand heraus machen, da gibt es ganz viel Training. Das heißt, man muss schon irgendwie eine Motivation haben, sich da reinzudenken irgendwie. Und ich habe da damals meinen Grund gefunden. Ich wusste, warum ich das mache. Und das ist dann auch immer so dieser Spruch gewesen, ne, wenn du das Gefühl hast, du gibst gleich auf oder du müsstest aufgeben, dann denk daran, warum du damit angefangen hast. Hast du sowas? Also gab es irgendwie so diesen Knackpunkt für dich, wo du dachtest, so, das ist nicht nur etwas, was ich gut kann, sondern ich habe jetzt auch wirklich Bock, mich da durchzuquälen?
Also ich habe ja bis 2014 nur kürzere Sachen gemacht. Ja, da habe ich so 160 Wochenkilometer waren das mit 2 Tempoeinheiten. Meine längsten Läufe waren da vielleicht 21, 22 Kilometer. Und dann habe ich mich mit einem amerikanischen Läufer unterhalten, Bernard Lagat, Doppelweltmeister, Silber-, Bronzemedaillengewinner bei Olympischen Spielen, wohnt in Tucson, Arizona, der halt also eigentlich jedes Jahr nach Tübingen gekommen ist in seiner aktiven Karriere. Der hat mir vorgeschwärmt von diesem New York Halbmarathon. Mhm. Und auch, dass es halt, es war für ihn grauenhaft, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Und da war für mich dann einfach ein Grund, okay, warum? Ich habe wahrscheinlich Talent für Längeres und ich kann mich noch ganz genau erinnern, das Training zum New York Halbmarathon hin, damals 2014, das war ja auch Neuland für mich. Ja, also ja. Längste Strecke im Wettkampf waren 10 Kilometer und jetzt auf einmal 21 Kilometer. Und da habe ich auch mich motiviert vor den ganz harten oder vor den längeren Läufen. Da habe ich nochmal 32 Kilometer gelaufen, Tempowechselläufe, wo ich wirklich lange unterwegs war. Und auf dem Weg zu einer Tempostrecke hin, da habe ich dann Musik gehört, meistens irgendwie Alicia Keys, irgendwie New York, oder um halt sich da ein bisschen reinzufinden. Und das habe ich dann auch fortgeführt. Also ich hatte dann auch immer Musik, wo ich halt Bezug dazu hatte, habe ich dann auch zum Marathon mitgenommen. Und mir war einfach klar, dass ich das kann. Also auch diese innerliche Überzeugung, hey, ich kann Marathon. Ja, und natürlich, die Hauptarbeit muss vor dem Marathon geschehen. Also der Marathon ist einfach nur Likür. Ja. Und auch nach dem Marathon sollte man sich ja ein bisschen Regenerationszeit nehmen, nicht von dem Marathon an sich, sondern von der Vorbereitung, weil man auch mental doch sehr, sehr müde ist. Weil so eine Marathon-Vorbereitung, die strapaziert ganz schön die Nerven, das Nervensystem, aber auch das Umfeld. Ja. Also gerade Familie, die muss dann mal zurückstecken, oder die Frau, Freundin, da braucht man wirklich mal ein bisschen Zeit dann auch nach dem Marathon, und die sollte man sich dann auch nehmen.
Man hört auf jeden Fall so ein bisschen raus, dass der New York Halbmarathon, weil es ja auch dein erster war, so ein ganz besonderer Wettkampf war für dich. Wir haben ja gerade im Vorgespräch über den Wunsch von dir gesprochen, nochmal bei der nächsten Olympiade teilzunehmen oder bei der Olympia in Japan, wenn es dann stattfindet, trotz Corona, nach Corona. Was war denn so rückblickend dein schönster Wettkampf, an dem du teilgenommen hast, bei der Langdistanz oder auch vielleicht davor in der Kurzdistanz?
Also beim Marathon ganz klar die beiden Frankfurtläufe, 2014 mein Debüt, wo ich unter 2:10 gelaufen bin, und dann 2015 halt der deutsche Rekord, der jetzt bis letztes Jahr Dezember stand bei 2:08:33. Das sind tolle Ereignisse gewesen, Erlebnisse, viele Bilder habe ich immer noch im Kopf. Das war wirklich einfach genial, hat alles so funktioniert. Aber New York Marathon war wiederum was komplett anderes. Also ich liebe es, in New York zu laufen. Also das, weil das war halt so auf der Bahn, da war ich einer von vielen. Also da war man halt bei Diamond League Meetings. Ich war auch schon mal in New York, bin auf der Bahn gelaufen. Da ist man halt einer von vielen. Da ist man, ja, das ist eine Großveranstaltung. Da kommen irgendwie 400 Athleten, 500 Athleten mit verschiedenen Disziplinen. Und die New York Roadrunners, die veranstalten, die machen das alles mit Herz. Also die quartieren einen im Sheraton Hotel oder im Hilton ein, sagen, hey, das ist ein Einzelzimmer, du kannst aber gerne jemand mitbringen. Teilweise haben sie dann die Flüge für meine Freundin übernommen. Die Wertschätzung, die einem entgegengebracht wird als Läufer, ist insbesondere in New York sehr, sehr groß. Ja, also oder generell an der Ostküste oder in ganz Amerika ist das genial. Also wenn man da über Laufen mit den Leuten spricht, also hier in Deutschland haben die Leute mich gefragt, aha, du machst beruflich, bist du Läufer? Gibt's das überhaupt? Ja, also ich musste dem Finanzamt auch mal erklären, was ich mache, weil die konnten sich das nicht vorstellen. Und in Amerika, da kannst du sofort ein Gespräch anfangen, da sitzt du neben jemandem im Flugzeug und dann, ja, ich bin Olympiateilnehmer. Wow, die können es gar nicht glauben. Und dann, ich wohne in Eugene und Tracktown USA. Und dann fangen wir auf einmal an, über Läufer sich zu unterhalten. Ja, und gerade aber in New York ist diese Wertschätzung, dieses Herzliche von den New York Roadrunners einfach unglaublich. Da hat meine Frau mich angeschaut und gesagt, was ist denn hier los? Also die haben uns willkommen geheißen, die haben uns super viel geboten, und es war einfach genial. Also man ist da hingefahren und hat sich einfach nur gefreut.
Man kann auch
ja irgendwie sagen, so Dauerkarten fürs MoMA-Museum oder so. Und dann haben wir da Ausstellungen gesehen. Und es war einfach die Zeit in New York jedes Mal, auch jetzt 2019, der letzte Aufenthalt, einfach unvergesslich.
Ja, also New York Roadrunners, kann ich bestätigen, die sind nicht nur für euch Profis, sind die immer da, man merkt das auch selber. Jetzt selbst für mich, für jemanden, der in New York lebt, ich bin auch Teil dieser Community, also man kann da auch Mitglied sein und man kann auch weltweit Mitglied sein übrigens, also für jemanden, der Interesse hat, gerade jetzt in der Zeit bieten die auch ganz, ganz viele virtuelle Läufe an, dann kriegt man diese ganzen coolen Medaillen, die man normalerweise nur kriegt, wenn man hier dann vor Ort laufen würde, die kriegt man jetzt dann auch für virtuelle Läufe. Und auch T-Shirts und so weiter, aber das ist extrem cool. Also man merkt das jetzt auch, wenn man im Central Park unterwegs ist und so, manchmal werden virtuelle Läufe organisiert und die sind aber so teilvirtuell, also ne, dass man von überall auf der Welt laufen kann, teils aber auch werden die mit begrenzter Anzahl in New York, also im Central Park dann organisiert, dass man dann so mit Abständen laufen kann und sowas. Und die sind extrem cool. Also die sind auch für Gespräche immer zu haben, ne? Also man, was ich auch teilweise beobachte, dass da Leute einfach an denen vorbeilaufen, an den Helfern vorbeilaufen und denen sagen so, ey, ihr macht einen echt coolen Job und danke, dass ihr das macht. Und dann fühlen die sich auch selber total gewertschätzt und so. Also man hat wirklich das Gefühl, dass das so eine ganz, ganz enge Familie irgendwie auch ist, ne? Dass die, egal, ob du die Leute jemals gesehen hast oder nicht, sobald du ein New York Roadrunners Shirt anhast oder so oder dich damit irgendwie identifizierst, bist du irgendwie Teil dieser Community und bist ein Freund, also bist jemand, der dazugehört, ne?
Ja, in Amerika ist cool. Finde ich das außergewöhnlich im Vergleich auch zu Deutschland, wie stark Spitzensport allgemein in der Gesellschaft verankert ist, eben weil man in College und University halt nicht nur das, was man sieht, die Football-Stars irgendwie da gehypt sind, sondern Sport allgemein ein total wichtiges Element einnimmt, auch in der Schulzeit und auch in der Community eine viel, viel größere Rolle spielt. Arne, bevor wir vielleicht gleich noch ein bisschen tiefer in den New York-Marathon einsteigen, du bist gerade über eine Sache so ein bisschen hinweggegangen. Wir haben deine unzähligen Rekorde ja nicht alle aufzählen können. Ich hoffe, mit der Läuferlegende bin ich dir auch nur ansatzweise gerecht geworden. Aber du hast es gerade in so einem Nebensatz fallen lassen, dass du zwischen 2015 und 2020 die ganze Zeit den deutschen Rekord über die Marathon-Distanz gehalten hast. Und wir haben uns gefragt, hat dich tatsächlich jemand abgelöst oder ist der Rekord einfach Corona-bedingt jetzt ausgelaufen, weil keine Läufe stattgefunden haben?
Nee, ich wurde abgelöst. Also Amanal Petros, ein Athlet, super nett Typ, unheimlich talentiert, ist glaube ich erst 25 Jahre alt, lief jetzt seinen zweiten Marathon in, Valencia. Da ist er das Jahr davor, 2019, schon eine 2:10 gelaufen. Und ist jetzt eine 207, 18 oder 19 gelaufen. Und ich glaube auch, dass dieser Athlet, Amanal, dass der ja Richtung 206, 205 sogar gehen kann. Also Es ist ein unheimlich großes Talent. Ist ein absolutes Integrationsbeispiel, also wirklich ein Musterbeispiel, wie der sich in Deutschland integriert hat mit der Trainingsgruppe, erst bei der Bundeswehr. Bei ihm im Wohnzimmer hängt die Einbürgerungsurkunde. Ja, also ich finde, dass das passt auch zu der Zeit aktuell. Wir leben in 2021 und das ist toll, dass das halt, ich finde auch gut, also ich habe damit gerechnet, dass der gebrochen wird. Wäre halt toll gewesen, wenn ich halt da schon meine Karriere beendet hätte. Na, so. Aber man muss halt das auch so sehen, dass ich den Rekord mir geholt habe von Jörg Peter. Der stand halt 27 Jahre, also er hat den 1988 in Tokio aufgestellt, ein ehemaliger DDR-Athlet und 27 Jahre und den habe ich mir dann geholt und den konnte mir halt dann jetzt erstmal keiner nehmen, also dass ich den nach so langer Zeit überhaupt verbessert habe. Und auch insgesamt muss man einfach sagen, dass der deutsche Lauf, viele, die vielleicht die Laufszene verfolgt haben, bevor ich auf den Marathon gegangen bin, war das Niveau halt relativ überschaubar. Also war so 2013, 2014 und jetzt haben wir auf einmal drei Leute, die eine 2:10 oder schneller laufen. Ja, dann komme ich noch dazu, mal gucken, dass ich auch nochmal eine 2:10 laufe, vielleicht noch der Philipp Flieger, also dass wir vielleicht sogar fünf Leute haben, die 2:10 und schneller laufen. Und das ist doch toll. Also wenn man insgesamt sieht, dass sich über die letzten 7 Jahre das Niveau in Deutschland im Marathon so verbessert hat, da gibt es doch nichts Besseres, ja.
Ja, es ist schön zu hören, dass du das so siehst, so demütig und auch dass du den anderen Leuten gönnst, an denen du diesen Staffelstab quasi weiterreißt, auch wenn diese über 20 Jahre natürlich ein witziger Zeitraum sind. Ich finde auch 5 Jahre sind schon eigentlich irre, wenn man überlegt, wie schnell die Welt sich dreht heutzutage und wie, ja, also das ist ja auch, ich meine, du bist in ganz Deutschland derjenige, der am schnellsten so einen Marathon laufen kann. Das ist einfach schon ein irres Gefühl. Also Wahnsinnsrekord, wirklich. Chapeau.
Ja, nee, ich habe auch größten Respekt also für seine 207, weil ich weiß, was man für 208 tun muss. Und er ist dann eine 207 gelaufen, von daher.
Ja, aber du darfst den technologischen Fortschritt auch nicht unterschätzen. Die Schuhe werden ja immer besser, die Kleidung immer leichter. Also ich glaube, jede Generation hat es ein bisschen einfacher als die davor.
Ja, und die lernt halt auch aus den Fehlern der anderen.
Ja. Aber ja, also sag doch nochmal gerade, wenn du sagst, du weißt, was für 208 notwendig ist, dann kannst du dir vorstellen, was für 207 notwendig ist. So ein Otto-Normalläufer, der seine 3 bis 5 Kilometer im Park läuft, der kann sich jetzt, glaube ich, nicht so ganz vorstellen, es ist doch nur eine Minute, also ne, wovon reden wir hier? Ne? Kannst du darauf ein bisschen eingehen, wo sind da die Unterschiede, also warum ist das so extrem?
Also mit unserer Wettkampfgeschwindigkeit, die rechnen wir ja auch in Kilometer pro, also Zeit pro Kilometer. So, meine war halt 3:03. Die Europäer denken immer so in 3 Minuten. Die Amerikaner haben immer so ihre 5 Minuten pro Meile. Ja. Ja, das ist dann so, ja, 3:07, 3:08 oder sowas. Ja, also so Richtung 2:11 ungefähr. Und die Europäer schauen eher Richtung 3 Minuten, Richtung 2:06. Und so müssen wir halt auch trainieren. Ja, also wir müssen halt dann auch die Belastungen fahren. Wir sind wirklich jeden Kilometer so an der Grenze. Wir dürfen nicht zu schnell angehen. Also wir gehen immer in 10-Kilometer-Schritten. Die ersten 10 Kilometer, da sollten relativ gleichmäßig sein. Also wir versuchen natürlich 2 gleichmäßige Hälften zu laufen. Und da geht es wirklich um Sekunden. Also wenn man halt 1 Kilometer zu schnell läuft, dann geht man halt Gefahr, dass man zu viel Energie verbraucht, die dann am Ende fehlen. Oder man produziert auf einmal sehr hohe Laktatwerte, die man halt abpuffern muss. Auch die Gruppe, also es gibt so viele verschiedene, und bei uns machen wirklich paar Sekunden aus. Also wir haben ja Tempomacher, also Hasen. Die Regeln sagen 3 Tempomacher pro Gruppe. Ja, und da gibt es dann Gruppen teilweise, die unterscheiden sich auf Halbmarathon gerade mal um 30 Sekunden. Also beim Berlin-Marathon, als der Eliud Kipchoge 2018 den Weltrekord gelaufen ist, da war das wirklich so, dass es seine Gruppe, die wollte dann den Halbmarathon in 61:0 angehen, und die andere Gruppe von Wilson Kipsang, ehemaliger Weltrekordhalter, der wollte dann 61:20 angehen. Und dann war das aber so, weil die dann am Anfang auf den ersten Kilometern hätten die sich vermischt, und dann hätten die ja 6 Tempomacher, und dann ist die eine Gruppe auf der linken Straßenseite und die andere auf der rechten Straßenseite gelaufen. Also da geht es wirklich dann um 20 Sekunden auf dem Halbmarathon. Da sieht man mal, dass wir wirklich das relativ durchgetaktet haben. Viele Europäer hatten auch Probleme mit den Markierungen halt in Amerika, weil da werden halt dann Meilen auf einmal genommen. Aber in New York spielt ja sowieso die Zeit eher eine untergeordnete Rolle.
Ja, apropos New York, vielleicht, Alex, magst du ein bisschen durchführen, du kennst die Strecke deutlich besser als ich, dass man nochmal so ein bisschen das Gefühl hat, wie man da sozusagen den New York-Marathon bestreitet.
Genau, also gutes Stichwort New York, darüber wollen wir natürlich auch reden. Lass mich das nochmal kurz einmal erwähnen, auch herzlichen Glückwunsch an der Stelle nochmal nachträglich, auch wenn es schon ein bisschen spät ist. Du bist 2019, das muss man hier nochmal sagen, 11. insgesamt beim New York-Marathon geworden mit einer sagenhaften Zeit von 2 Stunden, 12 Minuten und 57 Sekunden. Jetzt muss man dazu sagen, der Zuhörer, der jetzt ganz genau aufgepasst hat, merkt jetzt, und Zuhörerin natürlich auch, wird jetzt gemerkt haben, der hat doch gesagt, dass er schon unter 2:10 gelaufen ist und dass er das auch irgendwie hinkriegt. Was ist denn das mit den 2:12? Vielleicht magst du einmal kurz, ich weiß es, vielleicht magst du einmal kurz beschreiben, warum du in dem Fall ein bisschen langsamer warst. Warst du faul oder woran lag das?
Nee, ich war sogar eigentlich in einer relativ guten Form, aber bei ungefähr 25 Kilometer kommt die Queensboro Bridge. Ja, vorher geht es einem richtig gut, Halbmarathon, es läuft richtig toll, Stimmung genial. Und dann kommt der Anstieg. Und das ist so ein ellenlanger Anstieg. Und ganz oben, also auf dem Scheitelpunkt dieser Brücke, haben wir unsere Verpflegungsstation. Ich habe da auch nichts getrunken, weil mir ging es in dem Moment nicht gut. Da habe ich halt Laktat produziert. Ich habe halt versucht, in der Spitzengruppe drin zu bleiben und nicht abzureißen. Es ist mir nicht gelungen. Die haben mir, glaube ich, 40, 50 Meter gegeben, die ich dann auch nicht schließen konnte. Dann geht die Queensboro Bridge runter. Dann läuft man so eine Schnecke runter, so eine Kurve. Und dann kommt man auf die First Avenue. Für jeden Läufer, das ist genial. Also ich habe das auch noch im Kopf. Du kommst da wirklich dann aus so einer Art Tunnel raus. Und dann ist die First Avenue vor dir. Menschenmassen, Gegröle. Ich hoffe halt, dass das in diesem Jahr dann auch so ist, dass alle New Yorker sich hier impfen lassen haben. Das ist genial. Also das ist nochmal ein richtiger Motivationsschub. Allerdings war das nicht der letzte Berg, die Queensboro Bridge, weil es geht immer rauf und runter. Also nicht nur im Central Park, sondern auch hinten bei Kilometer 30. New York ist schwer zu laufen. Auch der Untergrund in New York, da gibt es wir hätten da früher Panzerplatten gesagt. Also die haben da richtig, richtig Beton, ja, also wirklich Betonplatten. Und das merkt die Muskulatur schon. Die kriegt ordentlich Schläge ab. viele Athleten, die das nicht gewohnt sind, die eher im Wald trainieren, haben große Probleme, weil dann die Quads, also die Oberschenkelmuskulatur, die Vorderseite zumacht. Also die ist einfach nur schwer. Man hat dann wirklich Probleme, noch einen vernünftigen Schritt zu laufen. Ja, weil New York ist wirklich hart, knallhart.
Ja, du hast gerade die sagenumwobene, man kann sie sagenumwobenen Queensboro Bridge erwähnt. Ich hatte gehofft, dass du auf die auch zu sprechen kommst, weil die ist ja wirklich gefürchtet von jedem, meistens leider erst nachdem sie gelaufen wurde, weil man das total unterschätzt, was für eine abartige Steigung das wirklich ist, weil das ja wirklich konstant und sehr lange hochgeht. Nachdem man ja so diesen Push hatte, man kommt durch Williamsburg, also in Brooklyn durch, wo die Straßen ja auch sehr eng sind, wo die Stimmung sehr gut ist, ne? Also Williamsburg gilt ja auch so als das ja so das Viertel, was so am Kommen ist, mit sehr vielen hippen und jungen Leuten und so weiter auch. Ne?
Auch wunderschön, also ich habe da immer noch Bilder genau. Im Kopf von dem Lauf, also wirklich so stellt man sich halt New York außerhalb von Manhattan vor,
ja. Ja, genau. Und dann kommt man eben mit diesem Hochgefühl auf diese Brücke drauf und will die ja wahrscheinlich gefühlt hochsprinten. Worauf ich zu sprechen kommen möchte, ist, läuft man so eine Strecke vorher ab? Also wenn du das erste Mal läufst, weißt du, was dich erwartet? Bist du da vorher schon mal lang gegangen und weißt, dass diese Brücke so lang sein wird? Oder wie stellt man sich auf sowas ein, gerade in New York?
Nee, ich habe mir alte Rennen angeschaut. Ja, also Paula Radcliffe oder Shalane Flanagan, die gewonnen hat, aber auch Kibede oder auch jüngere Rennen halt, habe ich mir angeschaut. Geoffrey Kamworo, der halt 2019 gewonnen hat, der hat auch, glaube ich, 2017 gewonnen. Wilson Kipsang 2018 hat er gewonnen. Solche Rennen habe ich mir angeschaut, auch ganz, um halt auch dann Bilder im Kopf zu produzieren. Das war halt wichtig. Ich muss halt eine Vorstellung haben von der Strecke. Ich bin dann am Neckar gelaufen und habe dann immer hier in Stuttgart immer mir dann doch vorgestellt, wo ich denn gerade auf der Strecke bin. Habe mir so markante Punkte rausgesucht. Habe mit meinem amerikanischen, ich habe einen deutschen und einen amerikanischen Manager. Mit dem amerikanischen Manager habe ich dann auch gesprochen, der super viel Erfahrung hat, der wirklich ein Lauffan ist. Und der hat mir auch nochmal die Strecke beschrieben. Den größten Fehler, den halt die Athleten machen, ist nach der Queensboro Bridge, wenn die noch dran sind, geben sie Gas, weil die so gepusht sind durch die First Avenue, durch die Leute. Und dann gehen sie halt ein. Also verlieren sie am meisten Energie. Deswegen sollte man sich, wenn man auf die First Avenue kommt, doch stark zurückhalten. Halt solche Tipps hat er mir halt gegeben. Ja, und auch gerade am Anfang einfach mitrollen, die Brücke am Anfang, das ist natürlich geniale Atmosphäre, da wird dann die Kanone gezündet, dann hört man noch im Hintergrund Frank Sinatra laufen, dann sind, ich erinnere mich, dass die Hubschrauber bei uns wirklich zwischen diesen Brückenseilen dann war am Start, also es war wirklich, ja, so würde man sagen, die Amis fahren jetzt hier aber richtig auf. Und als man dann am Ende von der Brücke, das waren dann, glaube ich, 2 Meilen, genau, also 3,2 Kilometer, da stand dann irgendwie, ich glaube, Welcome to Brooklyn oder so, jemand mit einem Schild. Ja.
Das ist übrigens für die Zuhörer und Zuhörerinnen die Brücke, die du jetzt beschreibst, nicht die Queensboro Bridge, sondern Nein. Die Verrazano Bridge. Das genau. Ist gleich die Brücke, die man direkt nach dem Start einmal hochläuft Richtung...
Weil man startet ja an Staten Island.
Ja. Genau. Genau, und dann läuft man diese Brücke erstmal hoch und so und kommt von dort nach Brooklyn rein, was eine verhältnismäßig gerade Strecke ist. Also man läuft das relativ geradewegs durch, bevor es dann Richtung Queensboro Bridge
geht. Ja, man auf der Brücke, jetzt kriegt man halt wirklich einen schönen Blick auf Manhattan, so links, wenn man nach links schaut. Das ist wirklich, da schien gerade die Sonne, das war ein richtig schön kühler Herbsttag und es war einfach genial. Also den Lauf, den habe ich genossen, ja, weil ich auch besonders bis 25 Kilometer halt auch in der Spitzengruppe drin war.
Wie hält man an sowas fest, wenn man nicht mehr kann? Also was ich so gelernt habe für ein Marathontraining, ist, dass man aufpassen sollte, dass man nicht überpaced am Anfang. Das ist am Anfang sowieso schwierig, weil so als Amateurläufer wie ich läuft man ja im Pulk los. Bei dir ist es ja wahrscheinlich eher so, dass du vorne halt höchstens noch ein Auto und 5 andere Läufer oder so hast, so grob gesagt. Jetzt kommst du aber vielleicht zu einem Punkt, wo es dir nicht so gut geht. Du hast gerade beschrieben auf der Queensboro Bridge, da wurde es dann mal ein bisschen eng, da hast du Laktat produziert, hast du gerade eben gesagt. Wie kriegt man sich dazu, dann nicht so ganz den Anschluss zu verlieren, sondern sich da doch irgendwie durchzubeißen. Machst du das mental oder gibt es da irgendwie auch physische Eigenheiten oder Sachen, die man sich antrainiert, auf die man dann quasi, die man dann quasi abrufen kann in dem Moment?
Also man lernt das im Training. Also ich habe ja auch einige, ich nenne das mal Special Block, das heißt, ich laufe morgens 22 Kilometer im 3,20er Tempo und am Abend laufe ich dann nochmal, nachdem ich nicht so viel gegessen habe, also meine Kohlenhydratspeicher sind schon ein bisschen leer, laufe ich dann 4x5 Kilometer im Renntempo.
Das machst du zweimal am Tag?
Ich trainiere dann zweimal am Tag.
Wow.
Nein, das ist so ein Special Block. Also macht man halt morgens eine Einheit, eine Medium-Einheit und abends dann was Schnelles, aha, ja, im Marathon-Tempo. Und da versucht man halt wirklich diesen Marathon zu simulieren. Am Ende hat man halt seine 40 Kilometer drauf am Ende des Tages und davon über 20 halt im Renntempo. Und da leert man auch die Speicher. Und da kommt man dann auch, wenn ich allein trainiere, kommt man dann auch so einen Punkt, wo man auch dann ein bisschen zweifelt und auch nicht mehr kann. Und das, da kämpft man im Training und gewinnt wieder was für einen Wettkampf. Weil das ist genauso dieses Wettkampfgefühl.
Du quälst dich quasi gezielt so genau von der Belastung, leere Kohlenhydratspeicher und dann nochmal schon 20 Kilometer vor morgen in den Knochen oder vielleicht dann die ersten 3x5 Kilometer drin. Und das kommt dem anscheinend, wenn du so sagst, schon recht nah, wie man sich dann auch im Wettkampf fühlt.
Genau. Genau, also man muss das ja trainieren. Also man muss die
Situation. Mehr Qual im Training, weniger Qual im Rennen.
Genau, also man kann ja nicht verlangen, auf Situationen wirklich adäquat zu reagieren, wenn man die noch nicht erlebt hat. Ja, also auf irgendwas hin zu trainieren und nicht spezifisch zu trainieren, macht eigentlich wenig Sinn. Also wenn ich mich auf eine Deutschklausur vorbereitet habe in der Schule und ich habe Mathe gelernt, dann bringt mir das nichts für die Deutschklausur.
Okay, ich glaube, das war das anschaulichste Beispiel. Ich glaube, das bringe ich jetzt jedes Mal, wenn mich Bastian in der Vorbereitung auf Berlin jetzt nochmal fragen wird, dann werde ich ihn bringen, so erinnere dich mal an Hanne. Denk an das Thema Mathe-Vorbereitung für eine Deutschklausur. Ne?
Ja, verdammt. Ja, es ist auch, viele Läufer wollen halt so alternativ trainieren, ja, oder semispezifisch und sagen, ich kann noch Fahrrad fahren oder ich kann schwimmen oder ich gehe ins Fitnessstudio. Dann meine ich, ja, das kannst du gerne machen, auch in einer bestimmten Trainingsphase, aber in der Haupttrainingsphase, in einer spezifischen Phase vom Marathon, die 8 bis 10 Wochen, musst du spezifisch trainieren. Da musst du halt nur durchlaufen, wirst du schnell.
Ich fühle mich gerade voll ertappt hier.
Weißt du Bescheid, ne? Bastian macht nämlich gerne mal Alternativtraining mit ganz viel Fahrradfahren. Arne, jetzt sind wir ja über die Queensboro Bridge bereits gelaufen. Wir haben die First Avenue kennengelernt, die eine unfassbare Atmosphäre darstellt. Danach geht es ja noch ein bisschen weiter. Wir laufen jetzt Richtung Bronx, wenn wir den Marathon langsam aber sicher abschließen wollen. Gibt es da noch irgendwelche Besonderheiten, an die man so denken muss oder an die du dich so besonders auch erinnerst?
Ich erinnere mich da, dass es mir nicht so gut ging. Ich war alleine. Ich habe ungefähr 2 oder 3 Läufer noch eingesammelt. Und es war windig. Also der Wind kam halt, glaube ich, aus einer ungünstigen Richtung und es wird da relativ ruhig teilweise. Also da hat man wirklich viele, viele, viele ruhige Ecken. Ja, deswegen weiß ich da gar nicht mehr so viel. Ich weiß noch von einem Park und dass ich jemanden überholt habe, der den Marathon mit Stelzen absolviert hat.
Wow, okay.
Ja, und wurde begleitet von einem Rollstuhlfahrer, der aber jetzt keinen Rennrollstuhl hatte, sondern der eher auf dem Boden so eine Art Skateboard hatte und dann so mit den Händen irgendwie. Ich weiß nicht, ob die samstags gestartet sind oder so, aber und dass 2 Polizisten daneben standen und die angefeuert haben. Das ist mir auch noch so im Kopf geblieben, ja. Also die haben natürlich auch mich angefeuert, aber besonders die und ich habe die auch angefeuert. Das fanden die auch gut.
Ja, also vielleicht an der Stelle, ich weiß nicht, ob die dazugehörten, aber es gibt hier in New York auch etwas, das sind die sogenannten Achilles Runners. Ist eine unfassbare Organisation, die ja körperlich Behinderten, ich glaube auch geistig Behinderten helfen, einen solchen Marathon zu laufen. Und das ist wirklich, was die teilweise da für, was sie da teilweise abrufen, das ist unfassbar. Also was es auch gibt, ist, dass es dann wirklich jemanden gibt, der einen Blinden begleitet beispielsweise, einen kompletten Marathon blind läuft und man dann eben zu zweit Hand in Hand, glaube ich, oder so ähnlich funktioniert das oder mit Ansage, ne, so Achtung jetzt links und Achtung Rechtsläufer und sowas. Ne? Also kann sein, dass sie dazugehört haben, fand ich nur irgendwie ganz spannend, jetzt an der Stelle einmal zu erwähnen, weil das ist auch so eine Sache, die man hier sieht. Die haben meistens so ein knatschgrünes T-Shirt an. Daran erkennt man die immer ganz gut, auch beim New York Marathon, dass die, genau, das sind die Achilles Runners hier in New York. So, okay, du bist aber, also du warst plötzlich ganz alleine unterwegs, du bist Richtung Bronx hochgelaufen, da wird es dann so ein bisschen einsam und danach kommt die sogenannte Madison Avenue Bridge, die Last Damn Bridge, wie man als erfahrener New York Runner sozusagen weiß von dem Marathon. Dann müsste es doch langsam Richtung Ende gehen, oder nicht?
Ja, ich habe halt diesen Central Park, also ich habe darauf gewartet, dass der kommt. Ja, weil den Central Park, den kenne ich ganz gut, weil der alte New York Halbmarathon im Central Park startete. Da ist man ja 10 Kilometer im Central Park gelaufen. Die alte New York Marathonstrecke, die ging sogar noch über den Harlem Hill. Jetzt kommt man ja von der östlichen Seite rein. Ich habe die ganze Zeit gewartet, wann kommt dieser verfluchte Central Park, ja? Und als ich dann da drin war, dann lief ich richtig gut. Also dann lief ich richtig, richtig gut. Da bin ich dann teilweise auch wieder so 3:05, 3:03 gelaufen. Das hat man dann auch an den Zwischenzeiten gesehen, weil der Central Park, den kenne ich relativ gut, würde ich mal sagen. Ich kenne ihn nicht auswendig, aber ich kenne den Central Park schon sehr gut und ich weiß dann, okay, das ist das Guggenheim Museum oder das Met und dann da kommt dann gleich die Seitenstraße und also da kommt das Karussell und solche Geschichten. Also den Central Park kenne ich ziemlich gut und ich habe halt immer mich gefragt, wo ist dieser Park, als ich da in der Bronx gelaufen bin. Ich habe den richtig herbeigesehen, weil ich wusste, okay, da kennst du die Strecke wieder.
Aha. Ja, übrigens, Bastian, ne, Harlem Hill, den kriegst du auch noch ab irgendwann.
Das, wo du immer rumjammerst,
das ist der, wo ich immer rumjammer, wenn ich sage, ich laufe den Loop im Central Park. Da gibt es die Harlem Hills, genau, das ist da, wo ich dann meistens dann auch anfange, keine Lust mehr zu
haben. Das ist wirklich ein Berg. Es ist wirklich ein Berg. Also wirklich.
Ich finde das ja auch so ein Stück weit beruhigend, Arne, dass selbst jemand wie du, der ja diesen Marathon in einer irrwitzig schnellen Geschwindigkeit läuft, dass selbst du dich an irgendwelche Zwischenziele herbeisehnst und sagst, wann kommt endlich dieser verdammte Central Park? So geht's mir ja auch auf den kleineren Strecken schon oftmals, wo sich denkt, boah, das kann doch nicht sein. Gefühlt ist das deutlich weniger gewesen. Wieso ist er noch nicht da? Und man weiß dann ja ab solchen Fixpunkten, wie weit es dann auch geht. Dann kann man es ja ungefähr einordnen. Und ja, auch witzig, dass du sagst, so eine bekannte Strecke ist dann auch tatsächlich objektiv gemessen so, dass du eine bessere Zeit läufst. Also ist irgendwie witzig. Na, das ist dann, der Mensch ist einfach ein Gewohnheitstier, ist irre. Wie ist denn das Gefühl, wenn du dann in New York ins Ziel läufst? Ist das dann auch wieder auf der First Avenue, Fifth Avenue? Wo ist das genau?
Nee, das ist im Central Park.
Im Central Park selbst, ah geil.
Du kommst halt östlich durch den Central Park, verlässt diesen Central Park auf für, ich glaube, Seventh Avenue oder Mason. Dann läufst du die Straße am Central Park entlang. Und ich glaube, auf ganz hinten am Ende dort, oh, wie heißt dieser Circle?
Columbus.
Genau, Columbus Circle. Da läufst du dann wieder in den Central Park rein und dann sind es, glaube ich, noch so 400-500 Meter. Da kommen dann die Banden, die Fahnen alle und dann ist da das Ziel. Und das ist auch noch so leicht bergauf geht es dann noch. Ja, und ich habe dann noch einen Läufer abgefangen an der Ziellinie. Da war ich irgendwie so, gar nicht so, 30 oder 20 Meter vor der Ziellinie habe ich den noch überholt. Ich habe halt gehofft, dass ich die Top 10 mache, weil da hätte ich dann nämlich eine Einladung für Tokio bekommen vom Weltverband, wenn ich Top 10 gemacht habe. Und ich wusste nicht, welchen Platz ich gemacht habe. Und dann hat mir irgendjemand gesagt, ja, du bist Elfter geworden. Das war dann so ein Wermutstropfen, wobei ich hätte jetzt auch nochmal eine andere Zeit laufen müssen. Also weil wir jetzt schon drei haben, die Norm gelaufen sind. Aber zu dem Moment, hätte ich mir auch nicht vorstellen können, dass drei die Norm überhaupt in Deutschland laufen. Ja, also Olympische Spiele 2020, da hätten wir auch keine drei gehabt.
Aber das ist auf jeden Fall ganz interessant, was du gerade eben sagst. Du wusstest nicht, wie vielter du eigentlich geworden bist. Ich hätte jetzt gedacht.
Das weiß ich nie.
Das ist unglaublich.
Wenn ich nicht Erster werde oder sagen wir Zweiter oder Dritter, dann weiß ich nicht, wie viele ich, also wenn ich nicht das Führungsfahrzeug sehe und ich weiß, okay, da ist jetzt ein oder zwei vor mir, die sehe ich ja auch, weiß ich nicht, wie viel da ich bin, weil die Gruppe hat mich halt an der Queensboro Bridge stehen gelassen.
Ja.
Und da war es eine Riesengruppe. Und ganz häufig ab 25 geht das ja so, dass die Leute auch aussteigen. Du weißt halt nicht, wer es ins Ziel schafft. Du weißt nicht, ob da irgendwelche Tempomacher dabei sind. In New York haben wir keine Tempomacher, aber zum Beispiel in Frankfurt. Ich komme ins Ziel und sage, ja, wie viel da bin ich? Aber du bist Achter. Ja, du bist Vierter. Du bist Sechster. Irgendwie sowas, ja. Und ich weiß nicht, wie viel da ich geworden bin.
Ich meine, das ist ja so eine Sache, die man als Amateurläufer überhaupt gar nicht auf dem Schirm hat, weil da bist du halt dann irgendwie 400-Star, 1000-Star, was auch immer oder schlechter. Mhm. Aber das hätte ich echt gedacht. Aber ja klar, ne, hätte ich nie drüber nachgedacht, dass da ja eventuell auch Profis dabei sein können, die dann doch noch aussteigen vor einem, man die dann nicht mehr sieht und man dann vielleicht auch noch Plätze gut macht. Spannend, ja.
Ja, oder in New York laufen halt auch die Frauen zuerst. Ja, das ist ja ein Frauen-, also Elite-Feld. Frauen startet ja eine halbe Stunde vor uns. Und dann ist da auch noch ja viele, die im Rollstuhl unterwegs sind oder auch andere. Dann vermischt sich das im Central Park. Man überholt dann viele Frauen und du hast auch keinen Überblick, ob vielleicht ein Eliteläufer dann gesagt hat, gut, ich habe überzogen, ich trab jetzt nur noch ins Ziel. Ich kann auch nicht mehr und trab danach mit einem 6-Minuten-Schnitt an der Seite, den du dann gar nicht registriert hast, ja. Und deswegen steigen halt relativ viele aus. Also bei den Kenianern sind das auch meistens nur 30-40%, die ihre Leistung abrufen. Die anderen steigen aus oder kommen mit 5 bis 10 Minuten langsamere Zeit als ihre Bestzeit oder Seasonal Best, also Jahresbestzeit ins Ziel.
Krass. Ja. Also du hast gerade gesagt, an der Seite nebenher traben, 6-Minuten-Schnitt, da habe ich mich im Moment mal wiedergefunden. Lass mich doch mal uneigennützigerweise nochmal den Schwenk von New York nach Berlin machen, zu der, habe ich mir sagen lassen, eine der besten oder einfachsten bei flachen Strecken, Marathonstrecken, die man machen kann. Was würdest du denn so jemandem wie mir empfehlen oder jemandem, der generell den ersten Marathon in Angriff nimmt? Was sind so die klassischen Fehler? Wie würdest du trainieren? Hau mal so deine besten Tipps in der Kurzversion raus hier für die Community und insbesondere auch für mich.
Also eins muss ich dazu sagen, ich bin Berlin noch nie gelaufen. Ja, was ich aber gehört habe, ist, die Stimmung ist genial. Nicht nur am Wilden Eber, sondern generell in der Stadt. Die Atmosphäre ist toll und die solltest du gerade aufnehmen. Du solltest auch am Start diese Atmosphäre aufnehmen. Doch solltest du dich bremsen lassen. Also vielleicht das Pulk an sich bremst dich selber. Das heißt, du solltest dich richtig einsortieren. Du solltest nicht zu weit vorne stehen, nicht zu weit hinten. Und wirklich die ersten 10 Kilometer, sogar bis Halbmarathon, wirklich, du solltest dich gut fühlen. Ja, bei deiner, du bist ja relativ lang unterwegs, da solltest du auch mal an die Ernährung dann denken, also frühzeitig anfangen, etwas zu essen, weil du bist wahrscheinlich so zwischen 4 und 5 Stunden dann unterwegs. Das ist eine lange Zeit, also ich habe immer größten Respekt davor, wenn Leute 4-5 Stunden laufen. Also für mich ist das irgendwie ein Horror.
Also 4-5 Stunden laufen. Das kann schöne, motivierende ziehen. Worte hier von dir.
Ja, nein, aber du solltest wirklich an Sachen denken, an die ich eigentlich nicht so ganz denke. Also an zum Beispiel Ernährung. Ja, ich habe eigentlich bei meinen besten Läufen habe ich nur einen Schluck Wasser getrunken. Ja, also ich komme da vielleicht auf 150 Milliliter Wasser im ganzen Rennen. Das solltest du nicht. Ja, du solltest auch gucken. Das mache ich aber auch. Also dass man 1-2 Tage vorher kohlenhydratreich ist. Ja, also jetzt keine fetten Sachen, sondern wirklich Kohlenhydrate. Das ist auch relativ schwer. Du solltest gucken, dass du das Essen gut salzt. Ja, das sage ich immer zu den Leuten, dass man halt den Salzstreuer 2 Tage vorm Rennen ordentlich ausprobiert, um halt einfach einen Vorrat an Kochsalz zu haben. Ja, weil du schwitzt relativ viel und diese Wadenkrämpfe, sagt man immer, das ist Magnesium, das stimmt nicht. Wadenkrämpfe unter Belastung sind halt Natriummangel, also Kochsalz. Und wenn du halt Wadenkrämpfe in der Nacht bekommst, dann ist es Magnesium. Ja, in Ruhe. So kann man sich das halt merken. Also unter Belastung ist immer...
Dazu gelernt.
Ja. Genau. Weil manche sagen immer, oh, ich muss Magnesium nehmen, damit ich keine Wadenkrämpfe beim Laufen bekomme. Das ist Schwachsinn. Die sollen halt einfach mal den Salzstreuer benutzen und dann salzreich vor einem Wettkampf essen. Nicht beim Frühstück, sondern halt 1-2 Tage vorher.
Das sind auf jeden Fall super Tipps auch für das Rennen an sich, für kurz davor. Magst du noch so ein paar, vielleicht ein, zwei Tipps aus der Trainingsvorbereitung teilen, die du jetzt in den letzten Jahren für dich rausgearbeitet hast?
Wenn man einen Trainingsplan hat, sollte man versuchen, ihn durchzuziehen. Aber es ist keine Katastrophe, wenn es nicht klappt. Ja, also manchmal muss das halt genau so sein. Und wenn das nicht klappt, dann ist man halt enttäuscht, dann ist man sauer auf sich selbst. Warum klappt das jetzt nicht? Das ist alles doof. Also man hat auch mal so Downs in einer Vorbereitung, die gehören aber dazu. Die gehören genauso dazu wie im Wettkampf genauso. Also man hat da mal so Phasen, wo es einem schlecht geht, wo man dann halt versuchen muss, die Kurve innerlich zu bekommen und an das Training denken. Warum mache ich das? An halt auf Erfahrung halt zurückgreifen. Also auch im Training auch dran denken mal, okay, was kann ich versuchen, um halt diese Abwärtsspirale im Kopf, diese Gedanken zu stoppen, umzulenken und dann die Spirale nach oben laufen zu lassen. Ja, also, weil meistens ist es so, es geht einem gerade nicht so gut. Das kann auch am Anfang sein, das kann vielleicht sogar bei Kilometer 10 sein, dass man halt diese Spirale dann, diese Gedankenspirale halt umkehrt. Ja, und das kann man halt auch im Training üben. Einfach weil so am Ende ist es halt der Kopf.
Ja, so ein kleines, so kleine Gedankenspiele, in die man sich dann reinflüchten kann, wenn man in diese, sag ich mal, kleine Depri-Phase während des Läufes reinschlittert und sich sagt, so komm, jetzt hier nochmal die Gedanken an den Strand oder wo auch immer hin, was man für sich irgendwie gut nutzen kann, visualisieren kann, um sich gedanklich da rauszuziehen und durch die
Schmerzen. Ja, oder auch sogar Belohnung. Also auch eine Belohnung nach dem Rennen ist ganz wichtig. Vielleicht hat man sogar einen Urlaub geplant, einen Konzertbesuch, irgendetwas, ja, oder einen bestimmten Ausflugsziel oder einfach auch
für mich ist das die Pizza mit Doppelkäse.
Genau.
Für Arne bestimmt der Kasten Astra, oder? Ein guter alter Nostalgie.
Nee, ich glaube, in New York sind wir meistens. Johnny Rockets hatten wir nicht gefunden. Aber wir waren noch in so einem Laden, wo es so einen richtig coolen American Cheesecake, New York Cheesecake gab. Oh ja. Ja, also da.
Also einmal das volle Programm, den Marathon und dann noch New York Cheesecake.
Genau.
Ja, super cool. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die vielen Insights. Ich würde sagen, Alex, wir kommen langsam zum Ende. Vielleicht, Arne, so ein Blick nach vorne. Es ist ja eine wahnsinnige Ungewissheit. Du hast gerade auch ein bisschen von deiner Zeit aus dem Krankenhaus erzählt. Was hast du dir denn für dieses und fürs kommende Jahr vorgenommen, vorbehaltlich der Covid-Pandemie? Was wäre denn so das Best Case, wenn du es dir wünschen würdest?
Also das Best Case wäre, wenn ich jetzt am 7. März in Berlin einen 10-Kilometer-Lauf laufe, am 21. in Dresden Halbmarathon, März, und dann am 11. April findet in Hamburg ein Elite-Rennen statt. Das sind alles Elite-Rennen mit ungefähr 100 Athleten in Hamburg auf einer 10,5-Kilometer-Runde. Wenn ich da halt der eine Platz für Tokio, also für die Olympischen Spiele, ist vergeben an den Emanuel Petros, der den deutschen Rekord zählt. Aber wenn ich einen der anderen beiden Plätze ergattern könnte, das wäre super. Und dann halt einfach einen schönen Abschied vielleicht in Tokio-Lauf oder in Sapporo. Der Marathon wurde ja danach in den Norden verlegt aufgrund der Temperaturen. Wir sind gar nicht in Tokio, wir sind im Norden, in Sapporo, kennt man ja, da fanden mal Olympische Spiele statt, Winterolympiade. Und vielleicht dann noch im Oktober, vielleicht zum Abschied, so ein Frankfurt-Marathon. Das wäre vielleicht dann sogar noch so das Sahnehäubchen. Und dann würde es mir, glaube ich, auch reichen. Also dann ist, glaube ich, die sportliche Karriere dann auch zu Ende. Also dann habe ich, glaube ich, 25 Jahre Leistungssport in den Beinen. Mir tut nichts weh. Ich bin gesund. Ich habe keine Depressionen. Ich habe ich habe noch ein Leben neben dem Laufen. Wie gesagt, ich arbeite jetzt gerade als 50% in der Kardiologie als Arzt. Mir macht das unheimlich viel Spaß dort und möchte da dann natürlich auch mehr machen, um halt auch besser reinzukommen, weil es gibt ja jede Woche immer eine neue Station, ist auch immer ein bisschen schwierig, sich wieder neu reinzuarbeiten. Aber ja, also das wäre halt ein tolles Jahr, und einfach, wenn das sich jetzt hier in Deutschland die Mutanten nicht so ganz durchsetzen, dass halt mit dem Impfen, dass die vorankommen und dass wir halt wirklich ja einfach Berlin- und Frankfurt-Marathon mit möglichst vielen Läufern und auch mit Zuschauern erleben. Einfach wieder dieses Marathon-Feeling, weil Marathon ist halt nicht nur 42,2 Kilometer laufen, sondern das ist das alles drumherum, ist die Anreise, ist die Messe, die Läufermesse, andere Läufer treffen, fragen, wie das Training war, im Hotel übernachten, beim Frühstück, ja, alles nur Läufer, alles Gleichgesinnte. Und wenn man dann zum Start hingeht, dieses Gefühl halt in der Stadt, ja, also das ist dann wie die Stadt erwacht, überall sind Läufer, und man stellt sich dann gemeinsam an dieselbe Startlinie, man läuft dieselbe Strecke, dann auch die Gespräche nach dem Lauf. Also all das, das wünsche ich mir einfach, dass das wiederkommt.
Ich glaube, das ist ein wunderschöner Abschluss für die ganze Sache. Das können unsere Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt leider nicht sehen, aber wie du das jetzt gerade so erzählt hast, man hat richtig gesehen, wie deine Augen angefangen haben zu leuchten, wie du richtig Motivation und richtig Freude in diese Sachen reingebracht hast. Ich kann es total nachvollziehen. Ich war früher nicht so der Läufer, aber als ich dann meinen ersten 10-Kilometer-Lauf gelaufen bin, war ich sofort angefixt vom Laufen, und habe das auch immer nur eigentlich für diese Veranstaltung gemacht, weil ich total unterschreibe, was du gerade eben sagst. Und das ist egal, ob man das als Amateur oder als Profi macht, weil man ist dann einer unter Gleichgesinnten. Man läuft über dieselbe Startlinie und alles, was du gesagt hast, kann ich nur unterschreiben. Und ja, es ist einfach wunderschön zu sehen, mit was für einem Herz du quasi auch an diese Sache rangehst. Vielen Dank dafür.
Ja, Arne, ich würde sagen, bevor ich dir gleich das Schlusswort überlasse, nochmal von unserer beider Seite drücken wir natürlich die Daumen für Olympia in Tokio oder dann im Norden. Hau nochmal alles raus, was drinsteckt, und mach da für dich einen super Schlussstrich unter diese Wahnsinnskarriere, Wahnsinnszeit als Läufer. Und mich freut es umso mehr, dass du, da muss man sich keine Sorgen machen, dass du ein Loch fällst, sondern dass du einfach quasi schon eigentlich genau weißt, wie soll es weitergehen, dann einen Plan in der Tasche hast. Sehr, sehr cool. Vielen Dank, dass du da warst, und dann alles Gute für die anstehenden Läufe und hoffentlich für Olympia.
Ja, vielen Dank. Und dir, Basti, viel Erfolg, ja, und viel Spaß auf dem Weg nach Berlin und dann auch beim Berlin-Marathon. Und ja, Alex, du läufst Berlin und dann New York.
Das erste Wenn Mal alles dann. Gut geht und Corona das zulässt, dann laufe ich die beiden zum ersten Mal dieses Jahr, ja.
Dann toi, toi, toi. Du hast ja, glaube ich, nur 9 Wochen zwischen den beiden Läufen. Deswegen bereite Berlin gut vor, erhol dich gut von Berlin und dann nimm New York mit und genieße es einfach. Es ist ein geiles Rennen.
Vielen Dank, Arne. Bis dann.
Also, tschüss.